Wow, manchmal läuft es anders, als man plant, gell Mario? Aber war doch gut. Ich darf euch ganz herzlich vom Jürgen grüßen. Wir haben ja so ein bisschen ausgemacht dieses Jahr, wir informieren immer, wenn einer von uns nicht da ist. Der Jürgen ist heute Morgen in der Ansgar-Kirche in Marburg. Also guckt mal, was aus dem kleinen Örtchen Albershausen nicht von Segen hinausgeht, sogar über die Landesgrenzen hinaus. Ja, und Vater, ich bitte dich, dass du Jürgen jetzt segnest, dort wo er predigt, Herr, dass sein Wort läuft, dass er Gunst hat, Herr, dass du ihn inspirierst, dass dein Heiliger Geist ihn anhaucht, sei auch jetzt bei uns hier, Herr, und segne dein Wort, Herr. Amen. Sebo, du darfst die erste Predigtfolie einblenden. Das Thema ist heute, dein Glaube ist stärker, als du denkst. Dein Glaube ist stärker, als du denkst. Und wir hatten ja am Jahresanfang so einen Dreiklang, ach, aber auf. Und heute schauen wir in Psalm 23, da habe ich schon mal ein bisschen drüber gepredigt, ein bisschen tiefer hinein, weil es da auch wieder so drei Phasen gibt. Und wir werden dann erkennen am Ende der Predigt, dass unser Glaube wirklich stärker ist, als wir manchmal selber denken. Ihr wundert euch vielleicht manches Mal oder fragt euch, was sprechen denn Pastoren und Pfarrer so, wenn sie miteinander zusammen sind? Und kann euch da nicht alles sagen, aber ein Gespräch vor kurzem so beim Kaffee, da saßen mir zwei Pfarrerkollegen gegenüber und dann fragte eine den anderen, du, hast du auch so Schlechtwetterchristen? Ich denke, Moment mal, ich kenne eigentlich nur Schönwetterchrist so aus dem Redegebrauch, also Schönwetterchrist, der eigentlich nur seinen Glauben lebt, wenn alles Paletti ist. Jetzt fragt er, ob es auch einen Schlechtwetterchrist gibt. Und da habe ich gesagt, jetzt komme ich gerade nicht mit, das müsst ihr mir erklären. Da sagt er, ja, mein großer Schmerz ist, die Leute kommen nur noch in den Gottesdienst, wenn schlechtes Wetter ist. Weil bei schönem Wetter, da kommen die gar nicht mehr in den Gottesdienst. Also hat er erzählt von einem, der hieß so und so, hat er gesagt, weißt du, wenn ich den frage, kannst du da und da Kinderkirche machen? Dann sagt er, Fragezeichen, es hängt vom Wetter ab. Er sagt, wie hängt es vom Wetter ab? Ja, wenn es schön Wetter ist, kann es sein, ich mache einen Ausflug. Also die Frage ist ganz am Ende, sind wir Schönwetter- oder Schlechtwetterchristen? Oder sind wir vielleicht sogar beides, weil wir bei schönem und auch bei schlechtem Wetter hitzebeständig sind, wetterbeständig sind, unser Glaube trägt. Und wir gehen in dem Psalm 23, und ich habe schon mal ein paar Gedanken gesagt, aber wir gehen noch ein bisschen tiefer rein in diese Bibelstelle, weil diese Bibelstelle, Psalm 23, ein ganz bekannter Text eigentlich von drei verschiedenen Lebensphasen von David spricht. Und man hat immer angenommen, man weiß nicht genau, hat er das sehr früh geschrieben oder sehr spät. Neuere Bibelausleger sagen, dass es wahrscheinlich nicht am Stück geschrieben wurde, dieser Psalm, sondern dass er immer wieder daran gearbeitet hat in diesem Lied und dass es eher so am Ende dann seines Lebens, zu diesem Schlusspart, wo er hinzugesetzt hat, auch wenn die Feinde vorbei sind und das Tal des Todes, der Finsternis, ich werde bleiben im Haus des Herrn. Und das konnte er erst ein bisschen sagen, nachdem er schon manche Lebensphasen durchlebt hat. Der Psalm geht los, ganz unverfänglich, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Gute alte Luther-Übersetzung. Grüne Aue, frisches Wasser, fette Seele, geebnete Wege. Kein Mangel, habt ihr das gelesen? Mir fehlt nichts. Habe ich auch mal gedacht, so am Anfang meines Glaubenslebens. Kein Mangel, ich habe immer Überfluss. Als unser Sohn ein Praktikum machte in Sansibar, wurde ich nochmal angerufen, so von jemand aus der Regierung, der das ein bisschen abgecheckt hat, was macht er dort? Und dann hat die Frau mich gefragt, Herr Siebenreich, haben Sie das Rundum-Sorglos-Paket gebucht? Und ich sage, was macht es? Was deckt es ab? Und sie sagte, alles. Ich sage, wie alles? Ja, das ist alles abgedeckt. Sagt, das gibt's doch gar nicht, oder? Dass in irgendetwas alles abgedeckt ist. Aber wenn man das hier so liest, gell, das ist ja beinahe schon so ein Wellnessurlaub, oder? Also, das ist doch super, was David hier schreibt. Alles läuft, ja. Man betet und sofort kommt die Gebetserhörung. Oder wie bei uns ein Paar in der Gemeinde, da habe ich mal gepredigt und habe gesagt, jetzt komm mal nach vorne und gib ganz spontan ein Zeugnis, wie du durch Gebet ein fettes Wunder erlebt hast. Und der schüttelt den Kopf und ich sage, komm, das ist doch nicht schlimm, du kannst doch sagen, wie du zu dem Auto gekommen bist. Und dann kommt er nach vorne, schiebt mein Mikro weg und sagt, hey, aber ich habe gar nicht dafür gebetet. Also manchmal, dann redet Gott oder spricht Gott hinein in unser Leben, ohne dass wir zu ihm gebetet haben. Das ist diese Phase, wo uns alles zufällt. Ich möchte diese Phase gern mal so nennen, es ist der Idealismus. Das Ideal. Oh, das wäre doch super, wenn es immer so wäre, oder? So, da hört man dann Sätze wie der perfekte Partner. Gibt's denn? Nee. Ha. Könnt ihr nachher zu Hause miteinander diskutieren? Aber manches Mal so hört man die perfekte Gemeinde. Also bei uns war eine Frau, die hat immer gesagt, das ist die perfekte Gemeinde, das ist der Himmel auf Erden. Und du bist der perfekte Pastor. Ich habe gesagt, du weißt aber schon, dass ich verheiratet bin, gell? Also wirklich. Und als dann mal, ich sag's mal so, dass er es auch versteht, in der Gemeinde die Kacke am Dampfen war, wer ist als erstes gegen mich aufgestanden? Die Frau, die gesagt hat, der perfekte Pastor. Wow, Idealismus. Dann geht sie aber weiter. Und aus dem Singsang des ersten Teils plötzlich, und ob, wie und ob. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ja, ein bisschen zum Hebräischen sich auskennen. Das erste war sehr lyrisch. Jetzt fängt er beinahe an zu rappen. Also der Text ist wieder so, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. So, wenn man das so liest, auch in der Satzstellung, wie und ob. Also, ich erzähle es immer wieder gerne, meine Frau muss es erdulden, aber ihre Augen waren noch nicht gleich aufgetan, als ich in ihrem Leben erschien. Und sie hat doch dann tatsächlich beim ersten Mal die Freundschaft gekündigt. Aber es hat sie so liebevoll gemacht, also wir sind spazieren gelaufen und sie sagt, du Schatz, also ich komme aus Albershausen, aber dort hat mir noch niemand die Autotür aufgehalten. Ich bin immer ums Auto, die Autotür aufgehalten, der Gottgegebenen. Sagt, hey, du bist so großzügig und ich, ja, super, super, wir laufen da. Und plötzlich sagt sie, aber. Ich sage, also ich könnte es jetzt nachvollziehen, wie kann man bei mir ein Aber haben? Aber sie sagte, aber. Und dann kam es, aber. Und es ist so, wie wenn du sowas ganz Schönes liest oder jemand dir irgendwas sagt, aber plötzlich aber und ob. Ich schon wanderte im finsteren Tal. Und wenn ihr jetzt so in einer Bibelschule wärt, dann dürftet ihr mal so einen Flipchart oder irgendwo auf dem Papier aufmalen. Die grüne Aue wird zum finsteren Tal. Dort, wo früher die Sonne geschienen hat, ist jetzt plötzlich Unglück. Wow, Erquickung, wahr sind Feinde. Wow, gibt's Feinde? Echt jetzt? Wo kommen die denn her? Und ich bezeichne die Phase gerne als Realismus. Jetzt kommt die Realität, die uns alle irgendwann einholt. Habe ich das auch bestellt? Meine Tante hatte früher in ihrem VW so ein hatte so einen Käfer, da war so ein Aufkleber. Menschen können enttäuschen, Gott nicht. Also zuallererst können Menschen enttäuschen, auch in der Gemeinde. Gibt es das überhaupt, dass Menschen einen enttäuschen? Ich habe gedacht, wir sind die Braut ohne Flecken und ohne Runzeln. Ein Freund von mir war in Russland auf einer Konferenz und war ein bisschen spät dran, Engländer. Und dann hat er so geschaut, wo ist das Schild? Referent Robert Bob Hatton. Da hat er den Mann gesehen und hat er gesagt, oh, fahr mich jetzt zur Konferenz, ich bin zu spät dran. Und er sagt, Backschisch, also Schmiergeld. Er sagt, hey, du bist doch von der Church, du bist doch von der Gemeinde, fahr mich jetzt zur Konferenz. Der sagt, Backschisch. Dann sagt er, hey, das ist ja wie bei der Mafia. hat er gesagt, christliche Mafia. Wisst ihr, dass es christliche Mafia gibt? Du denkst, warum verhält sich mein Glaubensbruder, meine Glaubensschwester jetzt plötzlich so komisch? Menschen können enttäuschen. Und je näher sie dieser stehen, desto mehr verletzt es dich vielleicht auch. Und dann heißt es hier auf dem Aufkleber von meiner Tante, Menschen können dich enttäuschen, aber Gott nicht. Warst du nicht auch schon mal von Gott enttäuscht? Oder dich fragst, warum jetzt eigentlich ich? Also hätte doch irgendjemand anders treffen können, aber ich, warum gerade ich? Habe ich das verdient? Warum? Oder wir alle müssen das manchmal erdulden. Wir wünschen uns so sehr eine Antwort von Gott und der sagt nichts. Theologie nennt es der schweigende Gott. Er reagiert einfach nicht. Er meldet sich nicht. Er gibt auch keine Antwort auf unsere Frage des Warums. Aber hier, wenn er aufmerksam lest, in diesem Teil des Realismus, wird der Herr ist mein Hirte plötzlich zum Du. Jetzt wird Gott ganz persönlich und ganz real. David wechselt zu der persönlichen Form des Dus, die dritte Person, der Herr. Du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist auch in der Realität unseres Lebens da, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so spüren und gar nicht so merken, aber er ist da, du bist da. Als wir dieses bekannte Lied gesungen haben in einem Anbetungsabend, ich glaube, das haben wir so 5, 6, 7 Minuten gesungen, so groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, kam eine ältere Schwester nach vorne und stupft mich und sagt, hey, das müssen wir noch weiter singen. Ich sage, ja, machen wir doch schon. Aber sie sagt, jetzt müssen wir es mal singen, so groß ist mein Herr. Und es ist mir eigentlich noch nie aufgefallen, dass wenn wir so zusammen das singen, so groß ist der Herr da irgendwo. Und dann haben wir gesungen, so groß ist mein Herr. Wisst ihr, und plötzlich kam eine ganz andere Salbung in den Raum, weil Menschen erkannten, dass dieser Herr ihr Herr ist. Und die Bibel nennt es, dass dann Glaube uns anhaucht, der Himmel haucht und wir bekennen mit unserem Mund etwas, was tief in unserem Herz verborgen ist. Ja, so groß ist mein Herr, auch wenn ich momentan in meinem Leben das gar nicht so sehe. Und das heißt es hier, in diesem Text heißt es deshalb hier, sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. Das sind die Momente, so im Orient ist es so, dass es abends dann schnell neblig wird, du hörst nur noch, wie der Hirte klopft. Die Schafe sehen ihn nicht mehr, aber irgendwo muss er sein. Kennst du die Momente, wo du irgendwo noch eine Ahnung hast in deinem Leben? Irgendwo ist er. Aber unsere Seele spürt und merkt, Gott ist da. Und dann geht's weiter. Er bleibt beim Du. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Mein Becher fließt über. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Weißt noch, wie mein Papa dann so wurde er 95 bis beinahe am letzten Tag im Gottesdienst und der war aber ganz ruhig, hat manchmal halt geschmunzelt, wenn die jungen Pastoren so gepredigt haben. Aber da war einer, der hat so von den Lebenswunden eines Pastors gesprochen und hat gesagt, ich hätte schon 2, 3 Mal die Gemeinde verlassen können. Da hat mein Papa aufgestanden und hat gesagt, ich mindestens 20 Mal, aber ich bin geblieben. Und ich möchte am liebsten sterben im Haus des Herrn. Das war eigentlich sein größter Wunsch, dass er in einem Gottesdienst stirbt. Großartiger Wunsch. Gott hat es ein bisschen anders gemacht, aber wisst ihr, hier heißt es, Gutes und Barmherzigkeit werden mir mein Leben lang nachjagen. Ich liebe dieses Lied, seine Güte, sie jagt mir nach, sie jagt mir immer nach. Wow. Ich werde bleiben. Hey, ich habe nicht gleich die Schlusshandlung oder den Kurzschluss in meinem Leben. Sobald irgendetwas nicht läuft, bin ich weg. Sondern nein, ich bleibe im Haus des Herrn. Und diese Phase könnte man auch umschreiben mit: Jetzt kommt Substanz in das Leben von David. Jetzt kommt Reife. Jetzt kommt dieses Öl. Jetzt kapiert er die tiefere Barmherzigkeit von Gott. Wisst ihr, es entsteht Tiefe trotz Tiefen. Kennt ihr manchmal Personen, die so Tiefen in ihrem Leben erlebt haben, aber nicht unbedingt Tiefen entstanden sind, sondern so Lebensdellen, Lebenswunden? Es sind Momente, wo durch Tiefen auch eine tiefe Stabilisierung, man nennt heute auch das Resilienz, Widerstandsfähigkeit, dein Glaube ist stärker als du denkst, wo durch Tiefe etwas ganz Kostbares entstehen kann. Nicht Bitterkeit, sondern im Englischen ist so dieses Wortspiel not bitter but better, nicht bitter, sondern besser geworden. Hey, gerade durch Tiefen. Tja, jetzt seht ihr so den Kreislauf des Lebens und ihr fragt euch vielleicht, ja Moment, in welchem Abteil, in welcher Lebensphase bin ich denn momentan drin? Wisst ihr, wir denken da wieder so typisch deutsch und sagen wahrscheinlich, das ist so einmal durch und dann kommt der Himmel. Die Wahrheit ist, du bist wahrscheinlich in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens in unterschiedlichen Phasen. Ich habe einen Freund, der macht gerade, also Entschuldigung, auch im Geistlichen so ein bisschen Karriere. Der ist in jedem Bereich, wird er in den Vorstand gewählt und dort, wow, hip und der Redner überall in ganz Europa. Und seine Ehe verläuft fantastisch. Und vor kurzem habe ich ihn gesehen, getroffen mit einem Kaffee und sagt: Hey, du so und so, was ist denn los? Dann sagt er: Warum? Ich sage: Du siehst ja furchtbar aus. Sagte, ich habe gerade Pubertät hoch 3. Ich sage: Was? Mitte 40 hast du noch mal Pubertät oder was? Sagte: Nee. Annette kennt ihn ein Stück weit. Die haben 5 Jungs. Und nach dem dritten wollten sie eigentlich gar nicht mehr. Dann sind Zwillinge gekommen. Aber jetzt haben sie 3 Jungs mit 13, also die Zwillinge und der 14-Jährige in Pubertät. Er sagt, es ist potenziert. Er sagt, mir fallen alle Haare aus und den ganzen Körper. Also heißt, er ist gerade, was so seine Beziehung zu Gott anbetrifft, im Idealismus. Oh, er erlebt so diese Zuwendungen Gottes. Und er erlebt auch Reife in seinem Dienst, Multiplikation. Aber in einem Bereich kommt er in der Realität des Lebens an. Ist er? Und so kann es zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, eigentlich ist alles in Ordnung, bis auf die Krankheit, die gerade in mein Leben kam. Oder der Verlust, oder warum plötzlich diesen Knatsch, den ich in meinem Leben habe. Wow. Und deshalb sagt hier in der Prediger 9, Vers 9, genieße jeden Tag, der schön ist, und genieße das Leben und freue dich daran. Warum? Weil in anderen Bereichen du vielleicht Einschläge hast und du brauchst die Kraft, um diese Einschläge, um durch diese Zeiten hindurchzugehen. Wisst ihr, Johannes schreibt mal an diesen Gaius und sagt: Geliebter, ich erinnere dich daran, dass du von Gott geliebt bist. Ich wünsche dir eigentlich, dass dir es in allen Dingen gut geht und deiner Seele soll es auch noch gut gehen. Hey, das ist eigentlich, was Gott für uns möchte. Und diese Kraft brauchen wir, um dann auch Herausforderungen gut durchleben zu können. Habt ihr euch schon mal erinnert an Hiob, der eigentlich auch so Idealismus, er war gesegnet, mehr gesegnet als alle anderen und plötzlich kommt der Realismus, Krankheit trifft ihm, dem fällt alles aus, auch die Zähne noch dazu. Und dann hat er aber zum Glück 3 ganz tolle Freunde. Müsst ihr mal lesen. Ich sag's mal so, wenn du das Buch Hiob liest, ich habe es nicht oft gelesen, weil ich denke immer, wenn du so Freunde hast, brauchst du keine Feinde, oder? Also die haben die besten Ratschläge und sagen, Hiob, also wahrscheinlich liegt es an dem und an dem. Also du hockst dort richtig drin und du hast keine Perspektive und jeder weiß, woran es liegt. Jeder hat einen guten Rat. Wisst ihr, Ratschläge sind manches Mal die schlimmsten Schläge, wisst ihr das? Ich habe einen Ratschlag, nein, ich will keinen Schlag. Ich brauche einfach jemanden, der mich in den Arm nimmt. Und hier ist auch eine Herausforderung, wenn schlechte Zeiten kommen, dann lasst uns wirklich auch darauf achten und achtsam sein mit Ratschlägen. Weißt du, als ich da mit meinem Kumpel so gesessen bin im Café, habe ich gesagt, was soll ich dem jetzt sagen? Und da bin ich einfach neben ihn hingesessen und egal, was die anderen denken, ob wir so ein Homo, ein ganz modernes Pastoren-Ehepaar sind oder was, ich habe den einfach in den Arm genommen und habe einfach mitgeweint, habe gesagt, hey, das vergeht. Und er sagte, ja, die Zeit arbeitet für uns, die werden größer. Und ich sage, genau, irgendwann ist es vorbei. Der Hiob hätte eigentlich jemanden gebraucht, der ihn einfach in den Arm nimmt und sagt, Hiob, ich kapiere das gar nicht, aber ich bin da, wenn du mich brauchst. Und wisst ihr, manches Mal ist nichts zu sagen auf die bessere Medizin, als etwas zu sagen. Einfach als Vater und Mutter jemand in den Arm zu nehmen. Und egal in welcher Phase wir eigentlich drin sind, dazu ist eigentlich Gemeinde da, dass jeder in den Phasen, wo er drin ist, Gott anbeten kann. Weißt du, es ist herrlich, wenn jemand gerade sagt, ich bin so verliebt in den Herrn und du betest ihn an. Und neben dir ist vielleicht jemand, der ist gerade in einer bestimmten Phase und betet Gott trotzdem an. Hey, und man spricht auch in der Musik von dem Dreiklang. Hey, jede Harmonie, die entsteht, hat immer drei Klänge. Das ist so kostbar. Auch wo wir vorhin gesungen haben, die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich. Gott sieht, was dahinter steckt an Substanz in deinem Herzen. Paulus hat mal gesagt, es bleiben aber Glaube, Liebe und Hoffnung. Manche singen Dinge aus Liebe, die sind verliebt. Manche haben schon den tiefen Glauben, die Substanz und die Reife. Und manche singen aus Hoffnung. Ja, hoffentlich wird es bald besser, aber ich singe trotzdem. Und dieser Klang, das ist die Würze, das ist der Wohlgeruch, den Gott sucht. Ich möchte, dass wir uns dieses Dreiklangmuster noch ein bisschen anders ansehen. Wir haben noch ein paar Minuten, weil der Johannes im Neuen Testament, er nimmt dieses Muster und er schaut es ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel an. Und er sagt, darf ich euch erinnern, dass wir so in unserem Glaubensleben eigentlich auch immer so in drei Phasen drin sind, sodass wir die Kindheitsphase, die jugendliche Phase und dann die erwachsene Phase in unserem Glaubensleben durchleben. Und auch hier ist es so, dass es nicht linear zu verstehen ist, wenn du in manchen Dingen, die du schon längst gelernt haben solltest, also ich bin geliebt, ich bin angenommen, ich bin geliebt, und du bist schon eigentlich im Glauben ein bisschen fortgeschritten, aber dich reißt immer wieder an der Stelle, liebt er mich wirklich? Also so ganz ohne Leistung, also du hast Gnade noch nicht kapiert, dann musst du nachsitzen, wie in der Schule. Also dann musst du wieder manche Dinge einfach nochmal durchgehen. Und Johannes blickt jetzt aus diesem Blickwinkel und eigentlich ist es auch ein Prozess der Nachfolge, der Jüngerschaft, weil Jüngerschaft hat ja ein Ziel. Also Jüngerschaft bedeutet, gemeinsam auf dem Weg zu sein. Früher hießen ja die Christen, die auf dem Weg sind, die nachfolgen. Und ich mache keinen Spaziergang ohne Ziel. Also wenn man mich fragt, gehen wir spazieren, wohin, wo ist das Ziel? Bin ich dabei. Und das Ziel der Nachfolge ist, dass wir reife Personen, dass wir Väter und Mütter werden, dass wir stabil werden, dass wir in der Nachfolge in diesen Phasen gut durchkommen. Ich blende uns ein Bild ein, ich werde es noch mal vertiefen, aber Johannes schreibt immer zwei Attribute zu den jeweiligen Gruppen. Er sagt zu den Kindern, ich erinnere euch daran, dass eure Sünden vergeben sind. Wow. Das ist eine ganz, ganz wichtige Lektion. Gott ist okay, er ist versöhnt mit uns. Ich erinnere euch daran, eure Sünden sind vergeben. Legt dieses Sündenparadigma ab, ich aber und ich. Hey, Gott weiß sogar die Sünden, die du in der Zukunft noch begehen wirst und er liebt dich trotzdem. Ich erinnere euch daran, eure Sünden sind vergeben und ihr habt den Vater erkannt. Oh. Ich habe den Vater erkannt, er ist nicht der Herr, er ist nicht der Herrscher der Welt, sondern er ist ein Papa. Und in den dunkelsten Momenten seines Lebens nannte Jesus seinen Vater Papa. Du bist mein Papa. Wisst ihr, es heißt, wir müssen dieses bedingungslos geliebt zu sein in unserem Leben verankern. Sonst haben wir keinen Halt, wenn die Herausforderungen kommen. Dieser Zuspruch, du bist geliebt, du bist gewollt. Und die wichtigste Lektion für ein Kind, für eine Kindheitsphase ist die Intimität. Hey, und wer nicht genügend Intimität auch im Glaubensleben hat, hat letztendlich auch keine Autorität, weil Autorität kommt immer aus Intimität. Als diese Dämonen in dem Befreiungsdienst auf die Jünger losgingen und sagen, ja, Paulus kennen wir, Jesus auch, aber wer seid denn ihr? Weißt du, ich sage, ich bin der Micha, ich bin ein Kind Gottes, ich bin geliebt, Ruhe, Schluss, basta, aus, ich muss nichts tun, ich muss nichts beweisen, ich bin Intimität. Und dann schreibt er, und das ist jetzt die zweite Phase, also die Phase der Herausforderung, nicht Idealismus, ich erinnere euch, ihr Jugendlichen, ihr habt den Bösen besiegt. Und dann nochmals, ihr seid stark, weil das Wort Gottes in euch bleibt. Ihr lasst euch das nicht rauben. Seht ihr, hat einen anderen Blickwinkel auf die Phase der Herausforderung, auf die Phase der Realität. Jetzt müssen wir auch lernen, dass wir nicht nur in Intimität leben, sondern wir haben Autorität. Jesus sandet die Jünger aus, die 72, und sagt, geht hin. Und dann kommen sie zurück und sagen, Mensch, sogar die Dämonen sind uns ja untertan. Sagt Jesus, ach was, echt jetzt? Warum denn? Und er erklärt sie ihnen, weil eure Namen aufgeschrieben sind in den Himmeln, also in den drei Himmelsbereichen. Weißt du, dass die unsichtbare Welt deinen Namen kennt? Wenn du aufstehst und sagst, hey, Freunde der Lüfte, hier bin ich, Micha, ein Kind Gottes, dann zittern sie nicht vor Micha, sondern weil mein Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens. Und dort steht jemand daneben, das ist Jesus. Das ist mein großer Bruder und sagt, das ist Micha, genau. Geh lieber weg, sonst geht's dir schlecht. Hey, lernen, Autorität zu haben. Aber ich sage es gleich nochmal, ich bin kein Freund, wenn man in der Jüngerschaft Menschen zu schnell gleich in die Phase von Autorität hineinnimmt, ohne dass sie gesättigt sind in Intimität. Ich habe ein Praktikum gemacht, ein Kurzpraktikum in Anaheim bei John Wimber. Die haben Leute von der Straße geholt, auch mal einen Freund, wo ich erzählt habe, der dann später so in der Vaterliebe Gottes in dieser Botschaft verankert ist. Und wenn die dann so richtig von der Straße weggeholt waren, hat er gesagt, jetzt sperre ich euch ein, so sinnbildlich, und ihr bleibt mal ein halbes Jahr hier in unserer Base und ihr empfangt und ihr empfangt und ihr empfangt die Liebe Gottes. Und dann habe ich gesagt, aber wir müssen gleich raus zu unseren Freunden. Sagt, nein, 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 ihr müsst zuerst satt werden. Ihr müsst alle Defizite in eurem Leben gefüllt bekommen von der Liebe des Vaters. Und dann, wenn er gefüllt seid, dann geht raus in Autorität. Und hier, letzter Aspekt, wir schauen uns das mal noch in Ruhe an, zu den Erwachsenen. Ich schreibe euch Vätern, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Und dann schreibt er am Schluss nochmal, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Johannes, das hast du vorhin schon geschrieben. Bist du in der Phase der Reife? In der Phase von Substanz geht's darum, Gott in der tieferen Ebene durch Lebensspuren kennengelernt zu haben. Ja, da waren Momente, wo, war der überhaupt da? Ich habe das Gefühl, ich war ganz alleine. Aber du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass er trotzdem da war. Und du hast eine tiefere Erkenntnis. Und Erkenntnis ist durch Erfahrung gewachsen und sie ist so eine Substanz, dass er sagt, Vater und Mutter, geistliche Elternschaft ist Reife durch Lebensprozesse. Wie hat es nochmal David ausgedrückt? Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Wow, Dieses überfließende Haupt, dass etwas aus unserem Leben herausfließt, das ist das Ziel von Jüngerschaft. Das ist das Ziel von dem Prozess, dass etwas Kostbares durch uns hindurchfließt. Und ich bin nicht so der Experte für das heilige Salböl der Bibel, aber was ich weiß, es sind mehrere Bestandteile, hauptsächlich drei. Und die kostbarste Essenz ist Myrrhe. Kennt ihr euch ein bisschen aus über Myrrhe? Myrrhe ist ein ganz anziehender Duft. Ein Freund, der Israel lebt, hat gesagt, riech mal. Und du riechst, ich stelle mir jetzt schon so ein Dampfbad vor oder Sauna. Und dann sagt er, nimm mal. Myrrhe hat einen ganz bitteren Nachgeschmack. Wie kann das sein, dass Myrrhe dieses kostbar anziehende, duftende Öl, dass das einen bitteren Nachgeschmack hat? Wisst ihr? Und das erinnert uns daran, dass manches Wohlriechende in unserem Leben auch aus bitteren Erfahrungen, die wir gemacht haben, aber positiv verarbeitet haben, dass es herausfließt. Und das nennt die Bibel Reife, nennt die Bibel Substanz. Diese Substanz beinhaltet auch Lebensspuren und manche Falten. Man sagt ja, wer genügend Falten hat, kann sich immer noch entfalten. Also keine Angst vor Falten. Ich sage uns noch eine Story kurz. Und jetzt macht nämlich auch das Bild vom Anfang, gell? So alle Phasen, juhu, die Trauerphase. Aber das Ziel ist, dass wir reif werden und immer noch Ausstrahlung aus unserem Leben herausgeht. Ich erzähle uns noch eine Else-Story, also die eigentliche Gründerin unserer Gemeinde, die auch in der Anbetung dir schon mal einen in den Rücken hineingeschlagen hat. Nochmal eine Else-Story. So in unseren Worship-Abenden kam es öfters mal vor, dass so ganz am Schluss sie sich ein Lied gewünscht hat. Meistens hat sie gesagt, singt auf Englisch, ich sing's auf Deutsch, Amazing Grace. Und wenn sie es gesungen hat, hat sie am Anfang angefangen, war so ein Phänomen, gibt es heute nicht mehr so oft, dass sie so gejuchzt hat. Kennt ihr das so? Und hat sie so ein paar Mal gejuchzt, gejaucht und plötzlich haben alle angefangen mit Lachen, so im Raum, so ein heiliges Lachen. Und ich war so Praktikant damals, habe gesagt zum Pastor, sag mal Pastor, das Lachen, das irritiert mich ein bisschen, ist doch seelisch, doch nicht alles der Heilige Geist, oder? Und dann lachen alle anderen mit. Dann sagte Micha, wenn du die Else näher kennenlernst, wirst du wissen, warum die so lacht. Und da sage ich, warum? Er sagt, das gehst morgen hin, trinkst einen Kaffee bei ihr und bleibst einfach mal dort, die fängt schon an mitsprechen. Ist da die Else, die taffe Frau, die im Gottesdienst gemacht hat, hat eigentlich eine ziemlich schwere Zeit. Ihr Mann kam zurück vom Krieg, traumatisiert, hat angefangen mit Trinken, hat im Glauben abgesackt. Und wenn er betrunken war, hat er sich verprügelt, missbraucht, alle diese Dinge. Und der ging es ziemlich dreckig. Die war an der Kasse damals im Tengelmann. Und die saß oft mit geschwollenen Augen, blauen Augen, überall Hämatome, weil ihr Mann sie verprügelt hat. Und da habe ich gesagt, oh, okay, jetzt verstehe ich, dass diese kostbare Salbe, dass sie sich trotzdem freut im Herrn, das kommt aus einer ganz tiefen Erfahrung, dass sie gesagt hat, aber weiß mein Heiland, hat sie gesagt, hat mich da trotzdem durchgetragen. Und die Gnade des Herrn war sogar so groß, dass er ziemlich früh gestorben ist. Wahrscheinlich war das dann auch für die Ehe, für die Situation das Passende, weil es für sie unerträglich wurde. Aber kurz bevor er gestorben ist, hat er Jesus noch als seinen Herrn und Heiland wieder angenommen. Wisst ihr, in gewisser Weise Happy End, weiß ich jetzt nicht, ob es ein Happy End war. Also ich sage, ich sehe den mal wieder. Und wisst ihr, dieses Jauchzen kam aus der tiefen Substanz ihres Lebens. Ich habe gesagt, ich ärgere mich dann immer, wenn die ab und zu mal macht. Bei dem, was die erlebt hat, versteht ihr? Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen, und Mario dürft gerne schon kommen, wir sind nicht nur Schönwetterchristen, nein, Unser Glaube reicht aus, auch bei schlechtem Wetter zu bestehen. Und wir haben ein bisschen miteinander geschrieben und wir werden jetzt das Lied singen. Jesus, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke und in meiner Schwäche. Ich gehöre dir. Und wir hatten so auf dem Herzen auch mit der Katrin, wo wir uns so ein bisschen abgestimmt haben. Ich glaube, dass Personen da sind heute Morgen, die vielleicht in einem Bereich ihres Lebens auch Herausforderungen haben oder hatten. Und hey, wir brauchen uns gar nicht schämen. Genau dafür ist Gemeinde da, dass wir nicht alleine durch die Herausforderungen unseres Lebens durchgehen. Und dass wir beweisen, dass wir bessere Freunde sind als die von Hiob. Dass wir auch einander signalisieren, hey, du bist nicht alleine, wir gehen da miteinander durch. Wisst ihr, und ich hatte vor kurzem mal für eine Person gebetet in einer anderen Gemeinde, dass mir was passiert ist, eigentlich noch nie so passiert ist. Ich habe jetzt bei übernatürlichen Dingen nicht so einen Zugang, dass ich auch manchmal Dinge rieche, aber ich denke, der riecht so nach Feuer. Und ich sage, hey, rauchst du? Sagt er, nee. Jetzt bist du bei den Rangern? Nee, aber oh, du stinkst so nach Rauch. Und dann habe ich den Pastor gesagt, sag mal, bin ich jetzt doof oder du, der sagt, ich rieche nichts? Okay. Und dann, ich habe es schon mal gesagt, bei prophetischen Dingen nochmal fragen, Herr, was willst du mir eigentlich sagen? Weil das prophetische Wort ist ja nicht, du stinkst. Dann habe ich gesagt, Herr, wie bei Hesekiel, ich sehe was, was du nicht siehst. Und dann offenbarte mir Gott und sagt, fang an mit reden. Ich sage, okay, ich nehme so einen Geruch wahr und mir kommt es, wie wenn du durch ein Feuer gegangen bist und auf einmal kommt es prophetisch, wenn du in einem Feuerofen drin warst und er fängt an mit Weinen und sagt, wenn du meine letzten 3 Jahre, ich habe alles verloren in meiner Firma, meine Frau ist gestorben, mein Leben ist wie eine feurige Glut gewesen. Ich sage, oh, es riecht noch ein bisschen, aber weißt du, die gute Nachricht ist, wie bei Sedrach, Mesach und Abednego, du bist nicht verbrannt, du bist noch hier, darf ich für dich beten? Und komischerweise nach dem Gebet, denke ich, sag mal, was ist jetzt los? Plötzlich war der Geruch weg und wie wenn denn jemand einparfümiert hätte. Plötzlich war ein anderer Geruch auf ihm. Hey, auch wenn du gerade durch eine Zeit gegangen bist, wo es ein bisschen riecht, no matter, lasst uns einfach bekennen, wir brauchen Jesus genau in diesen Bereichen unseres Lebens, wo wir momentan herausgefordert sind und er ist trotzdem in der Mittelpunkt. Komm, lasst uns das Lied singen, lasst uns gleich aufstehen miteinander. Lasst uns direkt, wenn wir das schaffen, in den Refrain gehen. Mario, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich gehöre dir. Ist vom Ministry Team, ihr seid bereit, wenn jemand empfindet, dass er einfach Gebet braucht, weil er in einem Bereich gerade so eine Herausforderung hat, sei es Krankheit, sei es Verlust, sei es andere Dinge, sei es irgendwelchen Beef oder irgendwas, was dich momentan beschäftigt, Pubertät bei dir, bei anderen. Lass einfach für dich beten und wir signalisieren, Jesus ist der Mittelpunkt, Jesus ist da. Und erinnere dich dran, es entsteht kostbare Myrrhe. Auch durch diese Zeiten, die dir bitter erscheinen, sei du der Mittelpunkt.